So, ich glaube, wir können langsam anfangen. Es ist mehr oder weniger 10. Herzlich willkommen für die Neuzugekommenen hier in diesem Entwickler-Stream. Und vielleicht nochmal ganz kurz als Erinnerung, falls ihr während dem Vortrag oder nach dem Vortrag Fragen habt, bitte warten, ich komme dann mit dem Mikrofon vorbei. Es ist immer gut, wenn wir es auf dem Audio-Stream die Frage und die Antwort drauf haben. Das ist immer besser für die Zuhörer draußen. So, der zweite Vortrag heute Vormittag. Freue ich mich, den Peter Hormans hier zu haben von QSI GmbH. Spricht man so aus, QSI? Ja? Ja. Okay. Und er wird uns berichten über den Developer-Baukasten. Komplizierter Zungenbrecher. Okay, ja. Vielen Dank.
Ja, herzlich willkommen euch allen. Ich möchte zunächst mal mich selbst vorstellen. Ich selber bin seit ungefähr 8 Jahren, glaube ich, zu Vollzeit als Freiberufler unterwegs im Umfeld Java und Linux. Das, was man heute DevOps nennt, das mache ich eigentlich schon ziemlich lange. Ich war vor meiner freiberuflichen Tätigkeit Angestellter und habe da ziemlich oft im Rahmen von ITIL so die Schnittstellen zwischen Rechenzentrumsbetrieb und Softwareentwicklung definiert und mit beiden Seiten viel geredet. Und insofern denke ich, dass ich auch in dem Bereich zu Hause bin, der denn vor DevOps da war. Ja, und im Moment arbeite ich im Projekt für die QSI GmbH in Berlin, eine Firma, die den Developer-Baukasten zur Verfügung stellen will, den ich euch heute vorstelle. Das wird so ungefähr wie folgt ablaufen. Ich will euch erstmal beschreiben, ja, was die Idee ist, die dazu geführt hat, QSI als GmbH mit diesem Produkt zu gründen. Ich will euch dann die Vision beschreiben, was wir uns da heute drunter vorstellen oder wo wir hinwollen, wie wir mit diesem Baukasten Entwickler und die DevOps-Bewegung unterstützen wollen. Ich werde euch dann die einzelnen Funktionen vorstellen, die einzelnen Produkte, die in diesem Baukasten enthalten sind und dann weiter gegen Ende ein bisschen über die Integration der Produkte erzählen und was wir dann so in Zukunft noch vorhaben. Und freue mich dann natürlich am Ende, wenn es eine lebhafte Diskussion gibt, wenn ihr insbesondere auch eure Vorstellungen an so etwas uns vermitteln könnt. Ja, zunächst mal ganz kurz. Wir wollen als QSI im Sinne von Best-of-Breed-Anwendungen, also für Spezialzwecke wirklich eine Anwendung, die diesen Zweck besonders gut unterstützt, anbieten. Und diese ganzen Anwendungen, die man dann zusammenbekommt, über Schnittstellen auf einer gemeinsamen Plattform gemeinsam hosten und als ein Produkt anbieten. Dass man also nicht irgendwie von verschiedenen Anbietern irgendwelche Produkte bekommt und gucken muss, wie man selber gucken muss, wie man die dann unter einen Hut bekommt. Das Ganze soll eben nach deutschen Datenschutzstandards passieren und in einem Rechenzentrum in Deutschland gehostet sein. Ja, der Anstoß zu QSI kam über den Referenzkunden, die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Es ist ein Verein mit über 2000 Mitgliedern, den es schon seit 25 Jahren gibt, bald 30 Jahre, der eben sich für Datenschutz in kommerziellen IT-Projekten einsetzt und darüber nachdenkt und Richtlinien definiert, wie man Datenschutz umsetzen kann. Ja, und für diese Firma hatten wir die Aufgabe, jetzt ein Jira und ein Git-Repository zu hosten, was dann eben nicht irgendwo in der Cloud passieren darf, sondern das wirklich nach deutschen Datenschutzstandards passieren soll. Und daraus ergeben sich dann unsere Anforderungen. Wir müssen in ein zertifiziertes Rechenzentrum in Deutschland, wo man im Zweifelsfall eben auch hingehen kann und sagen kann, auf dem Rechner liegen meine Daten, um unsere deutschen Datenschutzanforderungen zu erfüllen. Wir brauchen Vereinbarungen über Auftragsdatenverarbeitung zwischen den jeweiligen Vertragspartnern. Wir wollen vermeiden, dass es irgendwie ein Vendor-Log gibt, der den Kunden an eine bestimmte Geschäftsbeziehung auf Dauer bindet, dass also immer möglich ist, die Daten zu exportieren und zu einem anderen Hoster zu wechseln. Ja, und das Ganze soll eben möglichst auf einer stabilen Plattform laufen, um die wir uns selber nicht kümmern wollen. Ja. Komme ich zur Vision, die für uns dahinter steckt. Hier eine Definition, was wir heute vielleicht unter DevOps verstehen. Also zunächst mal, DevOps sind keine Tools oder Ähnliches, sondern ist wirklich eine Philosophie. Und es geht darum, die Kultur, Arbeitsweisen, Werkzeuge bei Entwicklern und bei Operatoren, bei Administratoren unter einen Hut zu bekommen. Ja, wir haben provokant das Ganze so ein Motto definiert, DevOps als API. Und naja, eigentlich kann es das eben nicht geben, nach dem, was ich vorhin gesagt habe, weil DevOps ist ja eigentlich eben eine Kultur, Arbeitsweise, Praxis und erst in zweiter Linie irgendwie Werkzeuge oder eine API, was dahinter steckt. Auf Heise Developers gab es vor ungefähr einem Monat einen Bericht über eine Studie, aus der ich da rechts diese Zahlen zusammengetragen habe, wo es eine Umfrage war, inwieweit DevOps verbreitet ist. Und da ist es so, dass 40% der Entwickler gesagt haben, ja, wir machen bereits DevOps. Ja, ich wage das so ein bisschen zu bezweifeln, weil eben, wenn es ein Ändern der Kultur ist, dann werden die, wenn es den Begriff seit ein paar Jahren gibt, wahrscheinlich die Kultur noch nicht so geändert haben. Sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, DevOps zu machen. Das nehme ich jedem ab. Ja, wie sieht gerade in größeren Organisationen üblicherweise die Schnittstelle zwischen Entwicklung und Operating aus? Meistens gibt es da einen mehr oder weniger hohen Zaun, über den die Entwickler irgendwann mal irgendeine Anwendung schmeißen und dann müssen die Operatoren sehen, wie sie damit zurechtkommen. Also es ist häufig so, solange entwickelt wird, administrieren die Entwickler ihre Anwendung sowieso selber in der Testumgebung, häufig dann auch noch die Infrastruktur, die darunter ist. Und im Zweifelsfall kommt dann die Aussage, ja, bei uns läuft das, wenn die Administration irgendwelche Schwierigkeiten hat, das dann auf ihrer administrierten Umgebung zum Laufen zu bekommen. Ja, und genau da soll eben, ich sag mal, der Kulturwechsel ansetzen. Und ja, eine Zielumgebung, wie wir uns das vorstellen könnten, wie das aussieht, ja, die Entwickler bleiben in irgendeiner Form für den Betrieb ihrer Anwendung verantwortlich. Und auf der anderen Seite gibt es aber irgendwo eine Plattform, die von Systemadministratoren betrieben und zur Verfügung gestellt werden, die sowas wie eine definierte Schnittstelle hat, wo eben dokumentiert ist, wie sieht der Zugriff auf eine Datenbank aus, wie integriere ich meine Anwendung in einen Webserver. Und diese Schnittstelle ist eben das, was die Systemadministratoren verantworten und den Entwicklern zur Verfügung stellen. Und die Entwickler sollten eben von vornherein ihre Anwendung genau für diese Schnittstelle schreiben. Ja, wenn an der Stelle keine Fragen sind, wechsle ich zum nächsten Punkt. Es geht darum, den Baukasten etwas näher zu beschreiben und den in dieses DevOps-Umfeld einzubetten. Ich mache das anhand von so einem Prozessdiagramm. Üblicherweise fängt eben so ein Software-Lifecycle damit an, dass ich irgendwas plane. Da brauche ich irgendwelche Projektmanagement-Werkzeuge, insbesondere irgendwas, wo ich mein Backlog für ein agiles Projekt verwalte. Daneben brauche ich Werkzeuge für Dokumentation. idealerweise irgendwie ein Wiki oder sowas. Dann wird codiert. Ja, das macht man mit, weiß ich nicht, wie Emacs, irgendwie einer IDE. Ist eigentlich jetzt so nicht, dass das der Bereich unserer gehosteten Plattform. Was wir dann zur Verfügung stellen, ist eben die Versionsverwaltung, ist die Möglichkeit, eben Code-Reviews zu machen. Dann bauen wir unsere Software mit den Build-Tools der Programmiersprachen, also was weiß ich, Make, Ant, Maven, was immer dann zu der IDE oder zur Programmiersprache dazugehört. Das Ganze wird dann in Continuous Integration Plattform eingebaut und man versucht dann, die Entwicklertests zu automatisieren. Das ist dann so der klassische Lifecycle, sage ich mal, eines Entwicklungsteams. Wenn es dann darüber hinausgeht, will ich testen, also über die Entwickler- oder Klassentests hinaus. Ich mache in meiner Continuous Integration Plattform darüber hinaus eben Testautomatisierung für Integrations-, für Akzeptanztests. Dann will ich meine Software irgendwann mal releasen, das heißt, ich muss das paketieren. Ich will das irgendwie in Testumgebungen deployen und ich will meine Releases dann möglichst auch automatisiert zusammenbauen. Ja, dann kommt Deployment, wo meine Anwendung für die Produktionsplattform konfiguriert wird, wo sie in Produktion gebracht wird und wo jetzt so von der anderen Seite, von der Administratorenumgebung, so dieses neue Schlagwort Infrastruktur als Code reinkommt, wo also durchaus die Werkzeuge von Entwicklern und Administratoren sich auch wieder gegenseitig annähern. Wir haben eben vom Toini das Batu vorgestellt bekommen, was in die Richtung gehört, oder eben Ansible ist ein Produkt, mit dem man auf eine Managed-Server-Plattform die Anwendung deployen kann. Ja, und letztendlich kommen wir dann in den eigentlichen Betrieb, ins Operating, wo wir uns mit Logging, Exception Handling, Performance Monitoring und irgendwie einem Service Desk als Schnittstelle zu den Anwendern und ihren Problemen als Werkzeuge brauchen. Das Ganze jetzt nochmal in den Prozess eingebettet. Im Prinzip, DevOps bedeutet, dass wir uns von dieser Schleife der agilen Entwicklung, die Iterationen so bis zum Build, bis zu den Unit-Tests machen, immer weiter erweitern. So Continuous Integration machen, wo wir eben dann auch Akzeptanztests drin haben, dass wir bis zur Paketierung das in den Zyklus hineinnehmen. Und DevOps bedeutet letztendlich, dass wir diesen Gesamtprozess des Software-Lifecycle in den Fokus nehmen. Und wenn wir in diesem Prozess versuchen, mal den Werkzeugbaukasten, den wir haben, einzubetten, kommen wir zu so einem Bild. Ich hoffe, man kann das bis hinten so alles überblicken. Wir haben also vorne im Bereich des Projektmanagements, Projektplanung, die Atlassian-Tools, Jira als Anforderungsmanagement und als Bug-Tracking-Werkzeug und Confluence als Wiki fürs Dokumentenmanagement. Für die Codierungsphase bieten wir Gitblit, das ist so eine, sag mal, so ein Open-Source-Nachbau von GitHub an, mit dem man sein Git-Hosting machen kann. Wir wollen zukünftig das erweitern, um die Möglichkeit, Code-Reviews zu machen und denken dabei daran, Gerrit in unsere Plattform zu integrieren. Ja, und den großen Bereich der Test- und Deployment-Automatisierung decken wir mit Jenkins ab, wo man dann über die verschiedenen Plugins halt seine Software integrieren, bauen und testen kann. Und letztendlich in Richtung Deployment kann man zum Beispiel über das Ansible-Plugin in Jenkins nachdenken, um die Software dann automatisiert zu deployen. Für den Bereich des Operatings bieten wir Jira als Service Desk an, bieten wir Sentry an, um Exception Handling zu machen, also um Log-Output zu verwalten und zu sehen, was gab es da für Exceptions. Und was so ein bisschen am Rand steht, aber weil es in dieses datenschutzkonforme Hosting hineinpasst, bieten wir Piwik an, um Weblogs zu verwalten. Habt ihr zu diesen Werkzeugen Fragen? Kennt ihr die alle? Soll ich euch irgendwas vorstellen in der Richtung? Ja.
Dieses Gitblit, ist das zu vergleichen mit dem GitLabs so in etwa? Oder?
Das Gitblit sieht ungefähr aus wie GitHub, hat nicht die volle Funktionalität, aber deckt also das, was man braucht, wirklich ab, einschließlich auch irgendwie Bug-Tracking, Tickets verwalten, Branches verwalten, so Feature-Branches. Es basiert gar nicht auf der normalen Git-Implementierung. Die Java-Leute implementieren ja alles gerne neu und da gibt es eben auch einen Git-Server, der komplett in Java implementiert ist, der eben auch in den Java-IDEs als Client benutzt wird, um auf Git zuzugreifen, sodass das im Prinzip eine komplette Java-Anwendung ist, die man in Tomcat deployen kann oder die man so auch als mit Jetty integrierte Anwendung komplett runterladen kann und einfach nur startet. Ne, was eben vom Deployment sehr viel einfacher und übersichtlicher ist, gerade in so einer Managed-Hosting-Umgebung als Git mit all dem, was man drumherum braucht, um SSH-Keys zu verwalten und sowas.
Alles klar. Und dieses Gerrit lässt sich, ist das was man mit anderen Systemen dann auch verwenden kann oder ist das jetzt nur darauf?
Gerrit kommt auch aus der Java-Welt und ist ein Werkzeug, um so Git-Lifecycles, also einen bestimmten Lifecycle mit Git praktisch zu unterstützen und zu automatisieren. Das sieht also so aus, dass ich als Entwickler was committe und pushe. Dann läuft zum Beispiel so ein Integration-Server, so ein Jenkins oder sowas, der eben bestimmte Tests ausführt und danach wird dann unter Umständen manuell ein Review stattfinden, wenn man das so konfiguriert hat und dann erst wird das quasi automatisch in den jeweiligen Release-Branch übernommen.
Alles klar, danke.
Ja, soweit zu den einzelnen Werkzeugen. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, diese Werkzeuge eben nicht alle einzeln zur Verfügung zu stellen, sondern als eine Plattform anzubieten. Was wir bis jetzt schon haben, ist, dass wir eben einen LDAP pro Kunde aufsetzen, in dem komplett die Benutzer- und Gruppenverwaltung stattfinden. Wir stellen dafür eine Anwendung zur Verfügung, über die man dann unabhängig von den Einzelanwendungen die Benutzer- und Gruppenrollenverwaltung macht. So dass man über diese ganzen Tools hinweg mit denselben Logins, mit denselben Passworten arbeitet. Was wir noch nicht haben, was dann natürlich sehr naheliegend ist, ist möglichst alle Anwendungen, bei denen das sinnvoll möglich ist, die über ein Single Sign-On da zu integrieren, sodass man sich auch wirklich, wenn man zwischen den Anwendungen wechselt, nur einmal authentifizieren muss. Ja, und dann ist natürlich schön, die Anwendungen, also die Objekte in den Anwendungen wirklich mit Links untereinander zu vernetzen. Also wenn ich einen Commit mache und in der Commit mit Commit-Kommentar eine Referenz auf ein Jira-Ticket angebe, dass dann eben automatisch das im Gitblit als ein Link dargestellt wird oder umgekehrt, dass wenn ich einen Commit mache, der sich auf ein bestimmtes Ticket bezieht, dass dann über einen Commit-Hook eben entsprechend in der, bei dem entsprechenden Ticket ein Kommentar hinterlegt wird mit einem Link dann auf diesen Commit. Genau das unterstützt GitBlit ganz gut. Es gibt so eine Spezifikation, die nennt sich Bugtrack. Da legt man eine Datei .gitbugtrack in seinem Git-Repository. Da stehen dann für das Projekt reguläre Ausdrücke drin. Und wenn man in einem Kommentar diesen regulären Ausdruck findet, dann wird eben das, was man da als Link erkennt, oder der Teil, den man als Referenz auf dem Ticket sieht, eben in einen entsprechenden Link expandiert, sodass das in der Oberfläche dann anklickbar ist. Und umgekehrt kann man eben über Commit-Hooks Kommentare ins Jira eintragen oder eben Jenkins-Build anstoßen, was auch immer. Ja, bin ich schon bei dem, was wir noch uns auf die Fahnen geschrieben haben. Klar, wir werden ein erfolgreiches Unternehmen. was ich gerade gesagt habe, Single Sign-On ist schön. Eine weitere Integration der Tools, was Look und Feel angeht, dass man irgendwie auch das QSI oder sein eigenes Look and Feel da wiederfindet. Ja, und dann eben Erweiterung unseres Baukastens. Also was wir auf jeden Fall machen wollen, ist Gerrit integrieren. Da steht jetzt Jira, da ist verloren gegangen, dass es um den Jira Service Desk geht, den wir neben dem Jira Bug-Tracking-System als Produkt haben möchten. Ja, und dann sind wir natürlich offen für das, was andere noch an Anforderungen an uns stellen. Ja, das ist die Stelle, wo ich mir wünschen würde, von euch ein Feedback zu bekommen.
Das QSI, kann ich mir das jetzt so vorstellen, dass das dann eine gehostete Applikation irgendwo im Netz ist? Oder gibt es dann für uns als Firma eine dedizierte Installation? Oder wie kann man sich das jetzt vorstellen?
Das Deployment soll so aussehen, dass wir mindestens pro QSI-Kunden einen eigenen Managed-Server aufsetzen, auf dem diese Werkzeuge laufen, wobei wir eben uns zusätzliche Anforderungen gestellt haben, zum Beispiel so einen Jenkins, auf dem man dann ja auch als Entwickler irgendwie Prozesse startet, dass der auf jeden Fall auch wieder in einer eigenen VM läuft, sodass wir typischerweise, wenn ein Kunde aus diesem Portfolio mehrere Produkte nutzt, eben für den Kunden mehrere virtuelle Server betreiben. Wir nutzen im Moment da die Plattform von Flying Circus dafür als Managed Server Plattform, sodass wir also praktisch auf einen stabilen Unterbau aufsetzen und darauf im Moment mit Ansible unsere Werkzeuge dann automatisch deployen, wenn jemand die bestellt.
Okay, und wenn man jetzt ein eigenes Rechenzentrum betreibt bereits, wäre es möglich, die Applikation dann auch quasi, dass Sie die in unser Rechenzentrum deployen? Gibt es das? Also ist das vorstellbar?
Also vorstellbar ist das sicher, da müssten wir mal drüber reden, weil das bis jetzt nicht unser Konzept ist.
Danke.
Bitte.
So, gibt es andere Fragen?
So wie ich das bis jetzt mitbekommen habe, wird das Deployen auf Containern wie zum Beispiel Docker-Containern oder sowas allgemein immer interessanter. Bieten Sie da auch Services in der Richtung direkt an oder müsste man sich da Ansible sozusagen selber modifizieren dafür?
Also wir haben bis jetzt keinerlei Unterstützung für Docker vorgesehen. Sicher ist das denkbar und eine Überlegung. Ich selber bin persönlich bis jetzt kein besonderer Freund von Docker. Einfach, ich denke, es ist wahrscheinlich schön, wenn ich jetzt meine selbstentwickelte Anwendung zur Verfügung stellen will, das als Docker-Container zu tun. Aber ich denke, für so ein Produktionsdeployment, wo ich dann ja unterhalb meiner Anwendung dann auch irgendwie eine Datenbank haben will, da muss ich dann ja auch irgendwie vielleicht Optimierungen an der Datenbank vornehmen, die so einstellen, wie ich sie brauche. Und ob ich die dazu dann in einen Docker-Container packen würde, weiß ich nicht. Ja, also im Moment ist es so, dass man alles, was man irgendwie in Jenkins quasi als Plugin einbauen könnte oder kann, und da gibt es ja auch sehr viel, ich weiß jetzt nicht, was es da in Richtung Docker gibt, bin ich überfragt, könnte man quasi so heute nutzen.
Okay, weitere Anmerkungen, Fragen?
Ich habe so ein bisschen meine Schwierigkeit mit der Reihenfolge zwischen Test und Paketierung. Klar, einerseits will ich Unit-Tests machen und die will ich so schnell wie möglich machen, und wenn die versagen, dann soll dieser Stand gar nicht weiterkommen.
Ja.
Aber einen vernünftigen Test kann ich eigentlich nur machen, wenn ich die Software da wirklich als Paket gebaut und rausgeliefert habe, weil ich dann auch merke, was ich alles vergessen habe reinzupacken.
Also die Reihenfolge zwischen diesen Dingen kann natürlich irgendwie, oder sagen wir mal, man kann an beliebigen Stellen das Test als Prozess wieder dazwischen machen. Ne? Also ich habe im Prinzip beim Bild ja schon Entwicklertests, also so automatisierte Tests irgendwie drin. Ich habe jetzt hier eine Testphase hingemacht. Die könnte natürlich genauso gut auch hinterm Release sein, wo ich dann ein fertig gebautes Paket irgendwie testen will. Willst du dazu was sagen?
Ja, genau. Du bist da mit der Schlussfolgerung sozusagen schon mit der Tür ins Haus gefallen. Der Grundsatz, den ich da immer im Kopf habe bei mir, ist fly what you test, test what you fly. Ich ziehe aber einen anderen Schluss, ich paketiere den ganzen Kram gar nicht. Sondern ich mache mir halt an sich die Umgebung, wie muss die Softwarekonfiguration halt aussehen. Also klassische Pakete im Sinne von Dapps, RPMs, was auch immer, die umgehe ich. Wir machen viel Python-Packaging dabei noch, wobei das für diesen Fall transparent genug ist. Aber das halt auch so, ja, Produktion und Entwicklung müssen nah aneinander sein. Was man im konkreten Projekt auch mit dem Tooling, was man hat, für einen Schluss zieht, muss man dann immer noch mal gucken. Da sind auch die Werkzeuge zum Glück flexibel genug, wie man es halt mehrphasig dann wieder ineinander greifen. Da ist das sozusagen das Idealbild gar nicht das, was nachher wirklich dann stattfindet.
Ja.
Also grob gesagt, man muss meiner Meinung nach aufpassen, dass man nach der Paketierung garantiert nochmal den Integrationstest durchzieht oder beim Paketieren, und sonst ist einfach das Risiko, irgendwas vergessen zu haben.
Deswegen habe ich hier nochmal hingeschrieben, Packaging und dann Pre-Deployment Staging, also dass ich praktisch in der Testumgebung das Paket dann nochmal ausrolle. Ja.
Okay, haben wir weitere Bemerkungen oder Fragen?
Ja.
Wenn dem nicht so ist, Peter, hast du noch
Anmerkungen?
Ja.
Am Ende.
Okay, dann herzlichen Dank für den Vortrag.
Ja, euch herzlichen Dank fürs Dasein.
Und dann machen wir hier drin um 11 weiter.
Ja, danke.